Ja, liebe Impact Insider, Freunde, Freundinnen und Sonstiges. Wir haben heute mal wieder Podcast, wie jede Woche, sehr spannenden Gast. Das ist der Robin. Er wird gleich kurz erzählen. Man, ihr seht im Hintergrund, man, ihr seht es nicht, weil ihr seid ja kein Video-Podcast, aber ich sehe schon eine lila, eine pinke Krake. Viele werden schon drauf kommen, was es dann für eine Firma ist, mit der pinken Krake. Aber Robin soll mal kurz erstmal erzählen über sich. Woher kommt er? Was hat er gemacht vorher? Wie kam er zu Kraken? Ist ja auch eine spannende Geschichte. Und dann steigen wir direkt zu der Startup oder mein fast schon Scale-up Kraken ein, um mal tiefer zu bohren, was da für ein Impact entsteht. Robin, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und ich freue mich, zu erfahren, wer du bist und wie du zu Kraken gekommen bist.
Ja, hi Thomas, erstmal vielen Dank auch von meiner Seite. Freue mich dabei zu sein. Genau, kurz zu mir. Mein Name ist Robin. Ich komme ursprünglich aus so einem 2000-Seelendorf zwischen Stuttgart und Tübingen. Habe dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert in Karlsruhe und dann hat es mich 2015 nach Berlin verschlagen. Seitdem jetzt auch in Berlin. Vielleicht davor, was ich noch gemacht habe. Ich war erstmal 4,5 Jahre bei Point9. Das ist ein Frühphaseninvestor mit einem sehr starken Fokus auf B2B-Themen, also sehr viele Investments in sehr frühen Phasen in Startups im Bereich B2B-Software, Marketplaces. Habe da auch in eigentlich sehr verschiedenen Industrien Investments gemacht und auch mit Gründerteam zusammengearbeitet. Und dann hat es mich Ende 2020, 2021 dann auf die andere Seite sozusagen rübergezogen, auf die Gründerseite. Mich hat vor allem ein Problem nicht mehr losgelassen. Und man sieht natürlich als Investor sehr viele Probleme und langfristige Trends. Und das war das Thema Fachkräftemangel. Auch nachher, wenn wir über Impact sprechen, glaube ich, das ist so ein Thema, das wahrscheinlich in Deutschland sehr viele Menschen bewegt. Auch in der Energiebranche natürlich in den letzten Jahren immer sehr viele Medien gewesen. Ich glaube, das Krasse bei diesem Problem ist so ein bisschen, es ist so ein offensichtliches Problem. Wir wissen das schon seit Jahren, die Zahlen sind da, man kann es nicht von heute auf morgen irgendwie ändern. Und das hat mich nicht mehr losgelassen und ich wollte eben dann an dem Problem arbeiten. Und so ist dann über Umwege Quest entstanden. Das haben wir dann gegründet, Quest, und ich sage inzwischen Bar, weil wir eben jetzt Anfang des Jahres aufgekauft worden sind. Quest ist eine Installationsplattform, vor allem für mittel- bis größere Installationsbetriebe im Bereich erneuerbare Energien. Drei Vorteile eigentlich, die unsere Lösung hat. Das eine ist, wir haben das Backoffice automatisiert, ja, um möglichst viel Zeit zu sparen für die Leute, die das Ganze koordinieren müssen. Wir haben für eine bessere Auslastung der Fachkräfte gesorgt. Ja, wir wissen alle, das ist sozusagen eine der wichtigsten Ressourcen im Feld. Und wir haben das dritte für eine höhere Qualität bei der Installation durch Echtzeitqualitätskontrolle gesorgt. Und das heißt, in Summe sozusagen, wer Quest nutzt, der kann schneller, günstiger und zu höherer Qualität installieren. Und einer unserer USPs war sozusagen die einfache Konfigurierbarkeit unserer Software. Das heißt, du kannst als Unternehmen die Software an deine Prozesse anpassen und musst eben nicht deine Prozesse an die Software anpassen, was glaube ich noch oft so der Fall ist. Genau, dann wurden wir im Januar diesen Jahres von Kraken übernommen. Kraken ist in Deutschland nicht immer so oft ein Begriff für Leute, glaube ich. Kraken ist Teil von Octopus Energy. Die können, glaube ich, das kennt man schon irgendwie häufiger. Octopus Energy, ursprünglich aus England, inzwischen aber weltweit unterwegs, hat sozusagen drei Geschäftsmodelle. Das eine ist, sie sind quasi Stromanbieter. Das heißt, du als Privatkunde kannst da eben dann Strom beziehen. Dann großes Thema Services. Ja, wir installieren inzwischen in verschiedenen Ländern erneuerbare Energiesysteme. Und dann der dritte Punkt eben Kraken. Und das ist eben die Technologiesparte von Octopus Energy, die uns da übernommen hat, über die wir wahrscheinlich jetzt noch mehr auch sprechen werden im Podcast.
Sehr gut. Nee, dann erstmal herzlichen Glückwunsch zum Exit.
Ja, danke.
Du kamst ja aus von Point Nine, da ging es ja nur um Exits, ja. Kurz gleich eine Frage, ist das
Erstmal viel um Wachstum, aber dann irgendwann auch um den Exit, ja.
ja, ich höre mal immer die Zahlen, 7 bis 10 Jahre, danach müssen die Firmen wieder verkauft werden, sonst passt nicht in das Portfolio oder in den Fund dran rein. Ist es eigentlich Point Nine auch in der Torstraße, wie alle Investoren hier in Berlin?
Inzwischen ja. Ich glaube, die Torstraße hat irgendwie die ganzen VCs angezogen. Als ich noch dort war, da waren wir jetzt nicht so weit weg, aber das war Chausseestraße am Naturkundemuseum.
Okay.
Aber jetzt irgendwie hat sich es noch stärker kondensiert irgendwie auf die Torstraße in Berlin.
Ich
Wobei man
werde
sagen muss, Point 9 immer sehr stark auch remote ist, ja, mit verschiedenen Leuten in verschiedenen Ländern. Also nicht ganz so zentralisiert vielleicht wie andere Funds.
das. Okay. Aber sag mir mal kurz, weil ich meine, das hat ja damit zu tun mit jetzt mit Kraken, mit Quest.
Ja.
Damals oder jetzt waren Handwerksbetriebe eure Zielgruppen, also Installationsbetriebe, die erneuerbaren Energien auf die Dächer bringen oder die Wärmepumpe in den vor das Haus oder in den Keller teilweise andere Sachen. Oder wie kann man das verstehen?
Genau, wobei man dazu sagen muss, Handwerksbetrieb ist ja gerade jetzt heute ein sehr breiter Begriff. Unsere Zielgruppe waren wirklich mittel bis große Handwerksbetriebe. Das heißt, die machen in der Regel eigentlich mehrere hundert Installationen pro Jahr, wenn
Okay,
nicht
okay,
irgendwie
okay.
1.000 oder mehr als 1.000.
Okay.
Man muss dazu sagen, wir waren sehr stark fokussiert auf Handwerksbetriebe, die eben Energiesysteme installieren für Privatkunden,
Okay.
quasi im Residential-Bereich. Und wir haben stark angefangen mit Solar und haben uns dann aber immer weiter und auch erweitert, hatten dann den ersten Kunden im Bereich Wärmepumpe, den ersten Kunden im Bereich Smart Meter und dann eben auch einen Kunden im Bereich Energiespeicher, wobei am Ende schon immer noch die höchste Anzahl der Kunden im Bereich Solar waren.
Okay, weil zum Fachkräftemangel kommen wir nochmal zum Schluss.
Ja.
Wir haben ja gerade besprochen, so ein bisschen das Thema gesellschaftspolitisch zu diskutieren. Da
Ja.
ist ja Fachkräftemangel, sozusagen, wenn man ja von Impact spricht, jetzt im Bereich vor allem Klima, erneuerbare Energien und so weiter, sagen ja einige gute Investoren, wie ich finde, mit Software kann man nicht alles lösen, ja, sondern auch der Mann muss auf die Baustelle oder die Frau muss auch aufs Dach. Sonst,
Ja.
wie gesagt, wir denken alle, mit Software kann man die Welt retten, aber leider brauchen wir auch Ingenieure oder auch Handwerker, die wirklich auch vor Ort darauf gehen. Aber lass mal zu Kragen kommen. Okay, das ist Octopus, das man nicht kennt, aber ich glaube auch die Zuhörer können es auch gut. Ja, gib uns mal ein paar Zahlen, ein paar Fakten von der Größe her. Wie groß ist Kraken weltweit in Deutschland auch, weil wir gerade ja in Deutschland ja beide auch sitzen, um
Ja.
so ein bisschen Gefühl zu kriegen für die Größe und für den Wettbewerb. Ja? Ist es sozusagen der Konkurrenz zu einem Enpal 1,5? Ist es eher eine Vattenfall-Oktopus-Konkurrenz? Gib mal so ein bisschen Metriken, Vergleichszahlen. Das liebste ist in XXVC-Metriken. So ein bisschen, gib uns mal ein bisschen Überblick.
Gerne, ja. Also Kraken erstmal, was macht Kraken eigentlich? Kraken ist ein Operating System für Energieversorger. Was heißt das? Sozusagen ist eine Lösung, eine Softwarelösung, die Ende zu Ende alle Prozesse für Energieversorger managen kann.
Okay.
Sozusagen, ne, das sind Themen drin wie Kundenkommunikation, Kundenverwaltung, aber auch dann eben Energie auslesen, die Energie am Ende auch irgendwie abrechnen sozusagen, ja, die Stromprodukte
Okay.
abrechnen. Mal Billing ist im Bereich Energie sehr komplex. Ja,
Ja.
das heißt eigentlich, das ist ein bisschen so eine Art CRM mit ERP zusammen. Und dazu kommen jetzt eben noch weitere Produkte wie eben eine Field-Service-Lösung, wozu eben auch die Akquisition war jetzt von Quest, und auch dann haben wir noch Kraken Flex. Das ist eine Software, um Assets im Feld flexibel zu managen.
Okay.
Und das extrem Spannende ist halt dann, dass du als Energieversorger eben eine Softwarelösung hast, mit der du dein Unternehmen sozusagen managen und skalieren kannst. Und der Status quo ist heute eigentlich ein Flickenteppich aus verschiedenen Lösungen, die
Okay.
historisch gewachsen sind, die dich sozusagen zusammen
Ja.
harmonieren, ne? Was eben sehr schwerfällig, die Unternehmen sehr schwerfällig macht, was ein Kostentreiber ist auch, wenn man gerade mal neue Produkte launchen möchte, ne? Man kann jetzt nicht mit einem Klick auf einen Button sagen, ja, es gibt einen neuen smarten Tarif, ne? Und roll den einfach mal aus über irgendwie Zehntausende von Kunden. Und das macht sozusagen Kraken. Zielkunde von Kraken sind sehr große Energieversorger. Das
Okay.
heißt, ne, du hast mal Vattenfall genannt, in UK haben wir E.ON als Kunde, als
Okay.
Beispiel, ne, Tokyo Gas ist ein Kunde, Origin in Australien ist ein Kunde, also wirklich sehr, sehr große Energieversorger. Und zu zahlen, also Kraken ist eben entstanden als Teil von Octopus Energy, gibt es jetzt schon ein paar Jahre und wir haben jetzt inzwischen über 54 Millionen Accounts weltweit, die auf Kraken gemanagt werden. Das heißt, es ist wirklich eine eine richtig große Anzahl von Kunden, die darauf verwaltet werden, dass eben jeden
das,
Tag.
Das sind sozusagen die Kunden der Kunden, also die Kunden sozusagen der Energie und
richtig.
Also die Endkunden, die Mieter oder die Leute, die da im Haus.
Genau.
Ja.
Ja. Und sind jetzt sozusagen in verschiedenen Ländern schon unterwegs. Deutschland jetzt gerade am Start. Rollen wir eben hier auch die Lösung aus. Aber vor allem in UK, würde ich sagen, ist der Footprint bisher am größten.
Okay.
Und das Spannende ist natürlich immer so ein bisschen, also Octopus Energy ist natürlich auch ein Kunde von Kraken, sage ich mal. Ne? Wir laufen von Kraken. Und das Interessante hast du natürlich dann, weil du Wettbewerb angesprochen hast, also die Enthals und Co. und irgendwie Vattenfall sind überhaupt keine Konkurrenten von okay. Kraken, sondern eigentlich am Ende alles potenzielle Kunden.
Ne? Okay.
Konkurrent ist eigentlich, sind eigentlich zwei Lösungen. Das eine ist vor allem SAP. ich glaube, das kennt man ganz gut in Deutschland. Und dann eigentlich ist es wirklich so dieser Flickenteppich aus verschiedenen Lösungen, ja, okay. Dass man ein CRM nimmt wie Salesforce und dann irgendwie eine Billing-Lösung noch dran integriert. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich lösen wollen, ja, dass du auch quasi ein System hast aus einer Hand, mit dem du eben alles managen kannst.
Ja, ist ganz spannend, finde ich, was man hört, so ein bisschen auch im Fintech-Bereich ist es ja so ähnlich, eben, dass auch Banken sehr viele alte Systeme offen haben, ja, auch Flickenteppich. Und jetzt kommen Startups, Fintechs, die machen dieses Embedded Fintech oder Embedded Banking, wo man sagt, man hat sozusagen modular alle Lösungen, die miteinander kompatibel sind eben. Ne? Jetzt stellt ja auch so
richtig.
Also, so
genau. Und das Interessante ist natürlich auch, dass du dadurch die Kosten reduzieren kannst, aber auch die ganze Komplexität reduzieren kannst. Ne? Was dann auch den Versorgern wieder hilft, einfach auch neue Services, Produkte anzubieten.
Genau.
Weil heute, wenn du sagst, ich möchte jetzt irgendwie mal so einen, zum Beispiel so einen dynamischen Tarif anbieten, er macht das erstmal mit so einem Flickenteppich.
Ja.
Das ist wahnsinnig schwer.
Ich meine, die Homepage, schöne Grafik draufzupacken. Ich mache jetzt Flex-Tarife, ist schön, aber da im Hintergrund sind ja viele Prozesse eben. Ne?
Genau, ja, gerade das Thema Billing ist extrem komplex.
Weißt du? Ich kenne es ja leider, was heißt leider, ich hab vor vielen Jahren bei SAP gearbeitet und viele große Unternehmen sozusagen scheuen sich ja sozusagen auch dem Wechsel, weil sie so tief integriert sind bei SAP. Ne? Das ist gar nicht sozusagen jetzt die Problematik zu wechseln, also sozusagen wirklich auch sozusagen den Change zu machen, aber die sind so tief sozusagen, dass sie das System gar nicht verstehen und Angst haben zu wechseln. Diese Angst zu wechseln ist größer als sozusagen überhaupt der Weg dahin eben, ne?
Ja, und ich meine, wir in Deutschland mit unseren über 800 Energieversorgern leisten uns da eigentlich auch echt ein sehr ineffizientes System, muss man sagen. Und wir sehen genau auch das Thema Migration. Gerade wenn du irgendwie sehr alte, verschiedene Lösungen hast, hast du natürlich Angst, irgendwie das System zu wechseln, weil jetzt funktioniert es gerade noch, auch wenn es so zukunftsträchtig ist. Aber was man sieht, und da gibt es auch, glaube ich, auf der Homepage ein paar Beispiele, gerade bei dem Thema Migration sind wir extrem gut und extrem schnell. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie auch Kunden übernehmen, da gab es jetzt zum Beispiel die Akquisition auch von Shell-Kunden, dann sind die da sehr, sehr schnell auf einmal alle auf Kraken drauf. Und ich glaube, es gibt momentan keine Software, die so schnell migrieren kann.
Das ist ja mal ganz spannend, dass so Firmen auch, vielleicht auch damals, mein Octopus ist, glaube ich, wie alt sind die?
2016, 17 gegründet.
Okay, also auch noch für Energieunternehmen, auch noch sehr jung.
Ja.
Ich habe vor ein paar Wochen mit den Gründer hier aus Berlin von Ostrom gesprochen.
Mhm.
Und die sind ja auch ganz gut unterwegs. Und ich finde es ganz spannend, dass man sagt, wenn man auf der grünen Wiese so ein Energieunternehmen gründet, hat man viele neue Möglichkeiten eben. Ne? Weißt du, und von Kunden her. Und ich glaube, Ostrom ist der Vorteil, dass sie ja die einzigen wirklich flexiblen Tarif haben, also eins zu eins weitergeben, ne, was sie am Markt einkaufen und nur monatlich sozusagen dort eine Gebühr verlangen. Finde ich ganz spannend, was da bewegt. Sag mal, was hat dich bewegt, um mal ein bisschen auf das Thema einzugehen, weil ich finde das ganz spannend, auch für den Zuhörer, weil Access gibt es ja aktuell ja selten wegen der Marktlage.
Ja.
Was war dein Purpose, deine Firma damals zu verkaufen oder von damals, fast gestern, zu verkaufen? War es nur das Geld? War es nochmal wirklich sozusagen das viel größer zu machen? Und man als Investor wirst du ja sozusagen ja auch da Gefühl dafür kriegen, ob das ein fairer Preis war. Was war so dein Purpose?
Ja, es fühlt sich nicht an wie gestern auf jeden Fall. Weil es nur 8 Wochen her ist. Ist, glaube ich, sogar genau 8 Wochen her. Ich überlege gerade. Ja, genau. Also was war der Zweck? Ich meine, am Ende als Unternehmer finde ich, gerade wenn du, sage ich mal, auch fremdfinanziert bist und irgendwie aus so einem Umfeld kommst, stellst du dir eigentlich, finde ich, zwei Fragen die ganze Zeit. A, wie kann ich schneller wachsen? Und B, wie kann ich den größtmöglichsten Impact haben? Und ich glaube, der Energiebereich ist extrem oder die Energiebranche ist extrem dynamisch.
Ja.
Und wir standen einfach dann öfter auch mal immer vor der Frage, wie können wir noch schneller wachsen, wie können wir einen größeren Impact haben.
Ja.
Und am Ende sozusagen, natürlich habe ich da jetzt einen gewissen Bias, weil wir den Deal gemacht haben, aber finde ich, ist Octopus bzw. Kraken das spannendste Softwareunternehmen in der Energiebranche weltweit.
Okay.
Ich glaube, es gibt selten eine Möglichkeit in einem Softwareunternehmen, gerade in Europa, das so schnell wächst und so einen großen Impact hat, davon Teil zu sein. Man kann sich auch die Umsatzzahlen anschauen. Ich glaube, von 2022 sind sie inzwischen auf der Homepage. Da sieht man es auch. Und aus der Investorenbrille gesehen, auch von Point 9, muss man halt sagen, wir haben nicht so wahnsinnig viel Wettbewerb. Ne? Also
okay.
Wann hast du mal die Möglichkeit, in Europa weltweit SAP aus dem Markt zu drängen?
Ja,
in einem Bereich, der gigantisch wächst, wo extrem viel Spielraum ist, wo sich extrem viel ändern wird. Und am Ende sozusagen, ne, es sind dann so Entscheidungen und die Fragestellungen wie, hey, können wir alleine genauso schnell wachsen und genauso einen großen Impact haben? Oder sozusagen, können wir das machen, wenn wir mit jemandem zusammen uns schließen? Und dann natürlich die Frage, mit wem?
Ja.
Und da war es dann eigentlich für uns relativ offensichtlich, auch natürlich mit, auch weil wir nicht nur ein Angebot hatten, sozusagen sagen, hey, mit Kraken irgendwie, es passt extrem gut. Wir haben auch irgendwie ein sehr ähnliches Mindset. Die sind auch sehr technologiegetrieben.
Und
haben das dann sozusagen mit denen gemacht Anfang des Jahres.
Oh, zum Verständnis, war Point 9 auch beteiligt an Quest?
Point 9 nicht. Mein früherer Chef, sage ich mal, der Pavel, hat bei uns investiert gehabt. Der ist
okay.
Einer der Gründungsmitglieder von Point 9.
Okay.
Der war privat investiert bei uns.
Okay, und sag mal, wenn man nochmal jetzt auf die Technologie zurückführt, und man muss ja aktuell ja wirklich das Thema ja mit AI ja so ein bisschen Stellen nehmen, ne? Wenn ihr sozusagen flexible Software bereitstellt für Energieunternehmen und die ermöglicht bekommen, neue Produkte einzuführen. Ja, wir haben ja gerade über das Banking gesprochen, dass man sagt, wenn man diese flexible, modulare Infrastruktur hat, kann ich morgen Kredite anbieten, kann ich morgen Trading anbieten, kann ich morgen Finanzierung anbieten. Ja, ist das bei eurer Software auch so, dass man sagt, hör zu, ihr bietet auch so eine Art eben Portfolio an Produkten an, oder ist es nur die Basis und die Energieunternehmen sozusagen, jetzt, du hast ja einen Namen genannt, wie E.ON als Beispiel, entscheiden dann selber oder liefert ihr die Produkte mit in der Software, Kraken jetzt?
Ja, genau, also E.ON UK muss man dazu sagen, ne?
Okay.
Das war nur ein neues Disclaimer. Also man kann, ist genau eigentlich der Punkt, ja, dass du sozusagen, wir arbeiten sehr eng mit den Unternehmen zusammen, muss man sagen, bis hin wirklich auch, sag ich mal, dass wir auf, weil wie man die Software nutzt sozusagen, gibt es eine Art Operating Model, die wir haben. Das heißt, wir gehen auch tief in die Organisation, helfen der Organisation, sag ich mal, auch Kraken in den besten Weg zu nutzen.
Okay.
Wir arbeiten da sehr, sehr eng mit den Kunden zusammen, weshalb wir auch sozusagen dann bei der Entwicklung neuer Produkte auch natürlich supporten. Ne?
Okay.
Und nicht also sozusagen...
Consulting ist auch ein bisschen mit dabei oder einfach nur Beratung im Sinne von, die Software optimal zu nutzen.
Genau, wir nennen es nicht Consulting, ist eigentlich mehr so eine Art Supporting-Modell,
okay.
Ja, mit dem wir da arbeiten mit Kunden, und da haben wir inzwischen auch, sag ich mal, unser eigenes Playbook geschrieben. Das heißt,
okay.
Wo wir da intern mit Kunden zusammenarbeiten und dann eben auch dabei helfen, ja, neue Produkte eben zu launchen, auch zu mit unserer eigenen Erfahrung mit Octopus zu berichten.
Ja.
Auch immer sehr, sehr spannend für die Unternehmen, wenn die natürlich sehen, was Octopus in dem Bereich macht, und dann auch, weil wir vorhin erneuerbare Energiesysteme gesagt haben. Viele von Energieversorgern wollen ja auch stärker in den Non-Commodity-Bereich, ne, um
ja,
die Kundenfläche zu binden, um auch irgendwie Warenkörbe zu haben.
Ja.
Und auch das ist natürlich nicht so einfach, wenn du irgendwie verschiedene Softwarelösungen hast und das nicht so gut abbilden kannst und irgendwie da sehr ineffizient bist. Ne, und auch da helfen natürlich dann jetzt auch mit unserer Field-Service-Lösung, die wir damit dazu bringen, dass eben auch dann Energieversorger einfacher und auch effizienter
okay.
im Bereich Non-Commodity agieren können.
Okay. Und was ist das Kerngeschäftsmodell von Kraken? Wie finanziert ihr euch? Und wie verdient ihr Geld?
Ganz normales Software-as-a-Service-Modell.
Okay.
Sozusagen Recurring Lizenzen, abhängig von der Anzahl der Accounts, die gemanagt werden.
Okay. Mein SaaS-Modell kennen wir alle, und du hast ja gesagt, du kommst ja von Point 9, da seid ihr auch die Experten auf dem Gebiet. Ist es aber nicht bei solchen Modellen auch sogar spannender, mal ich habe eine Firma an Immobilien-Scout verkauft und habe dort versucht, immer erfolgsabhängige Modelle einzuführen statt Abo-Modelle, wie bei Immo-Scout. Das ist ja so ähnlich, ja, ist ja auch ein Abo-Modell wie ein SaaS-Modell. Ist es nicht spannender sozusagen, am Teil des Erfolgs, ich meine, die Frage ist ein Erfolg, wir wollen ja in unserer Gesellschaft weniger Energie verbrauchen. Also wäre es doof zu sagen, je mehr die Leute Energie verbrauchen, desto mehr verdienen wir. Wäre nicht gut für den Fußabdruck, CO2-Fußabdruck. Ja. Aber man könnte es ja abhängig machen von anderen Kennzahlen. Ja. Und wenn man sich dann sozusagen das berechnen würde, es ist dynamischer, es ist auch instabiler oder es ist weniger berechenbar. Ich meine, das ist ja das Schöne an SaaS-Modellen. Ja? Deswegen investieren ja auch Investoren immer noch stark in SaaS, weil man weiß, wenn es einmal pro Monat kommt oder jedes Jahr, kann ich genau hochrechnen, ja, mit Preiserhöhungen komme ich in 10 Jahren auf so einen Umsatz. Aber gibt es da nicht andere Modelle, um schneller mehr Umsatz zu machen, vor allem im Energiebereich?
Am Ende machen wir es eigentlich sogar sehr stark erfolgsbasierend, weil wir vor allem abrechnen pro Account, ne, also Endkunde, der gemanagt wird.
Okay.
Natürlich reicht es ein bisschen komplexer. Ich simplifiziere das jetzt gerade mal, aber da kannst du natürlich sagen, je mehr Accounts du managst, desto mehr musst du auch zahlen, aber desto schneller wächst du auch, desto mehr Umsatz machst du. Am Ende ist es sogar, ist es eigentlich erfolgsbasiert.
Okay, verstehe ich. Also du musst ja sozusagen den Kunden ja in die Software reinbringen, der ist dann
auch. Genau, richtig. Genau, also der Endkunde von unserem Kunden sozusagen, ja, der muss da drin gemanagt werden und verwaltet werden. Je mehr Endkunden ich habe, desto mehr Marktanteile habe ich, desto erfolgreicher bin ich und deswegen kann ich auch dann mehr für die Software zahlen.
Ich kenne es nur von SAP, wo ich 3 Jahre war, ich habe das Modell immer noch nicht verstanden, die Preismodelle.
Ja, also so simpel, wie ich es erkläre gerade, ist es auch nicht. Ja. Viele. Verschieden, aber ich glaube, das ist im Enterprise-Bereich sehr oft so, ja, dass du.
Ja, da, klar, ihr seid jetzt kein Slack, wo man sagt pro Monat und dann das Chat herum. Das ist klar und dass es ein bisschen verschachtelt sein muss, ist ja auch okay. Ja, ich meine, ihr arbeitet dafür ja auch mit Firmen, mit E.ON zusammen, die haben ja auch ihre Experten, die das genau berechnen müssen und die das komplex an sich halten. Also nicht wollen, aber es sind ja viele Prozesse, die dranhängen, nicht nur ein Prozess eben. Ne? Deswegen ist das ganz mal simpel. Lass mal zum Schluss ein bisschen nochmal dieses Gesellschaftsbild erklären. Du hast ja vollkommen recht. Ich höre das wirklich seit Jahrzehnten, Fachkräftemangel. Und wir wissen vor allem auch, Handwerker sind auch imagemäßig, haben die schlechtes Image, ja. Und es gibt immer weniger junge Menschen, die auch bereit sind, eine Ausbildung zum Handwerker zu machen, zum Elektroinstallateur oder sonstiges, ja. Es ist auch unterdigitalisiert, ja. Ich habe auch mal vor kurzem eine Firma beraten, die das Thema macht, deswegen kenne ich mich da ganz gut aus. Die sind vollkommen unterdigitalisiert, haben schlechtes Image, haben Nachwuchsprobleme selber. Ja, und sind teilweise jetzt durch den vor allem Baukrise sind sie teilweise wieder verfügbar, aber es gab eine Zeit, wo es eben keine Handwerker gab. Wo siehst du den größten Knackpunkt? Wo müsste man ran, um das Problem zu lösen, endgültig? Und nicht endgültig, aber zumindest vorübergehend.
Ja, also ich glaube, es ist ein wahnsinnig komplexes Problem, wo ich, glaube ich, nicht nur einen Lösungsweg sehe. Das sind wir, glaube ich, extrem schwer, finde ich, bei dem Thema, weil man sehr viel differenzieren muss, auch irgendwie nach Branchen sozusagen. Ne? Also das sind ja nicht nur Fachkräfte irgendwie im Handwerk, sondern irgendwie auch in der Gesundheitsbranche, Lehrer, Lehrerinnen und so weiter. Deswegen glaube ich, sehr schön, wenn es den einen Lösungsweg geben würde. Das wäre natürlich irgendwie sehr einfach. Ich glaube, am Ende sozusagen geht es vor allem immer darum, diese Berufe attraktiver zu machen. Und Attraktivität ist natürlich irgendwie auch wieder ein größeres Thema. Das ist natürlich nicht nur das Gehalt, aber das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Punkt. Aber ich glaube auch irgendwie Themen wie Arbeitsbedingungen. Und dann, glaube ich, aber muss Deutschland vor allem stark daran arbeiten, weniger, sag ich mal, regulatorisch streng zu sein. Also wir sagen immer irgendwie, man muss irgendwie eine Ausbildung haben von 3 Jahren und dann kann man irgendwie diese Sachen machen. Das war früher, glaube ich, richtig, in einer Welt, die sich nicht so schnell gedreht hat, aber inzwischen ändern sich Dinge so schnell. Neue Technologien kommen dazu und wir können es einfach nicht mehr leisten, Menschen über 2-3 Jahre auszubilden für einen bestimmten Job, um dann irgendwie, und in den 2-3 Jahren haben sich schon irgendwie die Dinge fundamental geändert. Ne? Und ich glaube, wir müssen vor allem daran arbeiten, Menschen sehr schnell in Berufe zu bringen und nicht nur Deutsche, sondern auch Menschen, die von woanders herkommen, die Qualifikation haben. Ja, wir tun es, glaube ich, extrem schwer, Qualifikationen aus dem Ausland irgendwie anzuerkennen. Und das ist für mich eigentlich einer der größten Hebel. Ja. Auch Thema Ausbildung ist so ein Riesenthema. Es ist natürlich gut, dass wir irgendwie da immer sehr großen Wert auf Qualität legen. Aber ich glaube, in der Solarbranche und einige Unternehmen haben das ganz gut inzwischen hinbekommen, gerade von den größeren. Muss nicht unbedingt irgendwie 3 Jahre eine Ausbildung haben, um irgendwie Teile oder Prozesse der Solaranlage aufs Dach zu bringen.
Ja. Man sieht Empire mit ihrer Akademie.
Genau.
Ja. Böse gesagt, die Friseuse, die Friseurin wird zum Elektroinstallateur in ein paar Monaten. Was das Sinn macht, und das klappt ja auch eben, ne? Das muss am Ende ist das Problem, du brauchst einen Elektromeister, um das anzuschließen, aber um das sozusagen aufs Dach zu bringen und die Wärmepumpe hinzustellen, brauchst du eben nicht die 3 Jahre Ausbildung.
Richtig, genau. Und ich glaube und ich würde mir wünschen, dass sich das Thema Ausbildung so fundamental ändert, dass es vielleicht inzwischen in der Zukunft nur noch 2-3 Monate dauert, zumindest irgendwie der Einstieg. Man kann dann eine Qualifikation dazu bringen. Aber es ist halt bei uns ein sehr, sehr, sag ich mal, verankertes System mit verschiedenen Layern, was sich nicht von heute auf morgen ändern lässt. Aber da sehe ich eigentlich mit einem der größten Hebel drin, plus sozusagen auch eben Qualifikationen aus dem Ausland einfacher und schneller anzuerkennen. Da tun wir uns, glaube ich, gerade in Deutschland sehr, sehr schwer noch damit.
Ja, und ich glaube auch eben jetzt, um wieder das bisschen das Thema AI, KI, Künstliche Intelligenz ins Spiel zu bringen, es wird bald Berufe nicht mehr geben und es wird bald neue Berufe geben. Deswegen ist auch das Thema Ausbildung aktuell mega schwierig, im Bereich auch Studium für 3 bis 5 Jahre im Voraus zu planen. Eben, ne? Wenn ihr sozusagen aus der Softwareentwicklung kommt, es wird ja von einigen bekannten Machern aus USA gesagt, lass das programmieren, man braucht keine Programmierer mehr, keine Ausbildung, kein Studium mehr, das macht die KI. Ja. Und wenn du jetzt sagst, so dieser typische Schweinezyklus, jetzt sagst du, jetzt will jeder Programmierer werden, weil es gut bezahlt ist und viel Geld ist, und dann nach 5 Jahren sind die im Job und die KI programmiert, ja, und der Programmierer überwacht das, wenn überhaupt eben, also braucht man nur 1/100 von Programmierern. Meinem Handwerk ist das noch nicht so. Trotzdem finde ich, dass das Handwerk vollkommen unterdigitalisiert ist eben. Ne? Und wie gesagt, auch Prozesse dort eben noch, auch in der Bildung, auch in dem Gesundheitswesen, es an guten Softwareprodukten fehlt. Und ich glaube, da wird KI sehr integrativ es voranbringen. Was glaubst du?
Glaube ich auch. Ich glaube, was schon wichtig ist, ist auch das Thema Mindset. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir gerade immer noch irgendwie viel diese German Angst haben, ne? Und zum Beispiel nicht so viel Wert in Software sehen. Ne? Gibt's, habe ich auch bei Paul Nein ganz gut gesehen, andere Länder, in denen auch viel mehr einfach der Wert in Technologie gesehen wird. Ne? Und wo man sagt, okay, ich probiere es jetzt mal aus.
Ja,
dann schaue ich mal, ob es funktioniert. Und ja, ich habe meine Prozesse 10 Jahre lang so gemacht, aber jetzt probiere ich mal was Neues aus. Und wage mich an neue Ufer. Und ich glaube, damit tun wir uns immer noch sehr, sehr schwer, einfach Dinge stärker auszuprobieren, mehr nach vorne zu gehen, auch mehr zu sagen, hey, wir schaffen das und wir probieren auch jetzt was Neues aus. Und wenn es nicht klappt, dann scheitern wir halt. Aber wir haben es probiert, wir haben dafür schneller gelernt und mehr gelernt und können uns dann wieder adaptieren. Mhm. Und ich glaube, diese Agilität, dieses Mindset, diese Risikofreudigkeit, davon würde ich mir viel mehr wünschen. Weil am Ende ist es natürlich schon so, je mehr Risiko man eingeht, desto höheren Impact kann man auch haben. Und ohne viel Risiko wird es halt so weitergehen.
Ja, ja, das ist ja mein Verena Paus da jetzt, die neue Chefin da von Deutsches Verband, Startup-Verband, die ist ja sehr innovativ freudig und sagt, man muss einfach mal sich trauen, wenn man sich nichts traut zu sagen, passiert nichts Neues eben. Ja. Und deswegen hast du ja die German Angst angesprochen. Aber noch ein Punkt zum Schluss, also das war vorletzter Schluss, jetzt der letzte Schluss. Weil wenn du aus beiden Bereichen kommst, eben VC und jetzt Gründer, jetzt Exit, jetzt quasi Angestellte, Anführungszeichen, ja.
Ja.
Hat ja in den letzten Tagen auch von Christian Reber gehört, der ja sozusagen ja dieses Pitch.com gemacht hat.
Ja.
Das hat ja wieder seine neue To-Do-Liste, Superlist, ja, und hat ja seine Wunderliste ja an Microsoft verkauft, um das nochmal die Leute abzuholen, aber unsere Hörer werden die meisten Christian kennen, weil zumindest vom Namen her. Er hat ja jetzt, glaube ich, letzte Woche mal so ein Interview gebracht, dass die gerade die Startup-Szene in Deutschland sehr toxisch ist.
Mhm.
Und sehr getrieben von diesem Druck eben, ne, dieses Wachstum, Wachstum, dann auf einmal Profitabilität von heute auf morgen. Und ich glaube, heute habe ich mal bei Startup Insider in der Studie gehört, ich weiß gar nicht, woher die kommt, aus UK sogar, dass viele Startup-Gründer jetzt sogar aufhören wollen wegen ihrer mentalen Verfassung. Mhm. Ja, das waren echt Zahlen, wo ich geschockt war. Irgendwie, ich lüge jetzt mal einfach im Raum, 60% wollen ihr Startup aufgeben, also unabhängig, ob sie nicht pleite sind oder pleite sind, weil sie mental überfordert sind aktuell mit der Finanzierungslage. Ja, dass sie kein Geld kriegen für ihr Startup, um das weiter zu finanzieren. Ist das wirklich so oder ist es einfach geschuldet, dass einfach wir in der Krisen im Status sind, dass das jeden betrifft, nicht nur die Gründerszene?
Ja, also ich glaube, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Es ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema, über das wir auf jeden Fall mehr sprechen sollten.
Ja.
Ich persönlich finde es extrem wichtig. Das Interessante für mich ist auch in meiner eigenen Entwicklung. Ich habe bei Point 9 mit vielen Unternehmern, Unternehmerinnen gearbeitet. Und man lernt ja dadurch auch schon, sage ich mal, zumindest passiv einiges, ne, auch über die Personen und über die Entwicklungen. Und eines der schönsten Sachen fand ich immer bei dem Beruf war eigentlich, auch die persönliche Entwicklung von diesen Gründer, Gründerinnen mitzuverfolgen. Und natürlich irgendwie denkt man, man ist dann irgendwie vorbereitet auch auf diesen Job irgendwie als Unternehmer. Aber ganz ehrlich, ja, ich habe dann viele Dinge irgendwie mitbekommen, aber das selber zu machen oder selber durch diese Erfahrung zu gehen, ist schon nochmal was ganz anderes. Also ein Beispiel, irgendwie, man sagt immer so, the highs are higher, the lows are lower, ne? Wie sagt man, Achterbahnfahrt.
Ja, genau.
Da dachte ich schon, ja klar, ne, glaube ich auch. Ja. Aber dann habe ich es halt selber mal durchlebt. Und dann war das schon krass, das so zu durchleben, und zwar beide Seiten.
Ja.
Und von daher, glaube ich, ist ein sehr wichtiges Thema. Toxisch finde ich immer ein bisschen schwierig, weil es immer so sehr schwarz und weiß ist. So ist es, glaube ich, nicht.
Ja.
Aber ich habe natürlich auch extrem viel Respekt vor jedem, der sich irgendwie, sag ich mal, in das Unternehmertum wagt. Und gerade, glaube ich, muss ich auch sagen, dass wir in Deutschland das nicht immer so sehr begrüßen. Ne? Dieses Risiko, diese Risikofreudigkeit. Ich glaube, Scheitern ist immer noch nicht so positiv, wie zum Beispiel in den USA.
Ja.
Ne? Und das baut, glaube ich, dann eben natürlich noch einen stärkeren Druck auf die Menschen auf, weil sie halt nicht sagen können, ey, ich bin gescheitert, aber es war eine geile Erfahrung, jetzt mache ich was anderes.
Weiter geht's.
Genau, sondern mehr so, hey, warum hat's denn nicht funktioniert? Erzähl doch mal, ist ja schade, was ist denn passiert?
War ja geil, du hast dich getraut und hast ja echt viel gelernt bestimmt.
Genau. Und ich glaube, das ist immer noch ein großes Thema, wo ich mir wünschen würde, dass wir da irgendwie stärker auch die Menschen irgendwie supporten und auch irgendwie beglückwünschen, auch wenn es vielleicht nicht geklappt hat am Ende.
Ja, nee, sehe ich genauso. Und dann mache ich auch gerne gleich eine Werbung für ein Startup hier aus Berlin. Sitzen die aus Berlin? Ich glaube sogar aus München. Like Minded von Kimberly Breuer. Und die unterstützen ja Unternehmen, aber auch viele Startups sozusagen intern den Mitarbeitern kostenlos mentale Hilfe, Unterstützung zu geben. Ja, und das gibt's auch bei Startups vor allem, nicht nur für die Gründer, die brauchen es auch, ja, aber auch die Mitarbeiter, die auch die Highest and the Lowest auch mitmachen. Das zum Abschluss finde ich ganz spannendes Startup, auch ist für mich auch ein Impact Startup, ja, was die mentale Gesundheit betrifft. Und mega spannend. Nee, vielen Dank, Robin. Vielen Dank für den sehr spannenden Ritt durch UK, Octopus, Kraken, Quest, Point 9, Berlin, Torstraße. Also hier bewegt sich also die Welt. Gut, dass wir auch hier in Berlin sitzen. Aber bist du eigentlich oft jetzt in UK?
Ja, ich bin jetzt schon auf jeden Fall regelmäßig dort. Das ist auch ganz spannend, auch weil eine meiner Aufgaben ist auch gerade mit allen Octopus Energy Service Units zu sprechen, das heißt die wirklich auch installieren.
Okay.
Und, die sind jetzt natürlich nicht nur in UK unterwegs, sondern auch in Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, jetzt bald auch Japan.
Okay.
Und das ist natürlich mega spannend zu sehen, auch wie dort die Prozesse sind, weil es war auch bei Quest so ein Thema, ne? Wir haben eigentlich am Ende unsere Kunden haben eigentlich das gleiche Produkt gehabt, ne? Am Ende war eine Solaranlage auf dem Dach oder eine Wärmepumpe im Keller. Aber der Weg dahin war bei jedem Unternehmen ein anderer. Das ist irgendwie schon interessant, wenn man sich denkt, am Ende irgendwie ist das gleiche Ergebnis, aber der Weg dahin ist so unterschiedlich.
Das ist die Prozessdynamik, ja. Dass man sagt, alle Prozesse denkt man sind gleich.
Genau.
Ja, aber der Weg dahin oder die Prozessschritte sind vollkommen anders eben, ne?
Ja.
Das habe ich damals als Berater bei SAP gesehen. Da haben wir auch viele Unternehmen beraten. Da war jeder Kunde anders. Ja, du hast eine Standardsoftware verkauft. Meine SAP gilt ja als Standardsoftware. Ja, das haben die ja quasi. Ja, aber es gab keine Standardsoftware. Ja, das war immer Individualsoftware. Standardsoftware verkauft. Du hast ja auch gesagt, dass ihr Energieunternehmen ja auch dann als Support berät, wie man eure Software bestmöglich einsetzt. Das sagt ja auch einiges. Ne?
Ja.
Im B2C-Bereich hast du Slack. lest du runter, ja, oder eine App, aber das hat nichts mit euren Dienstleistungen zu tun eben, ne? Ja. Business eben, ne? Also Robin, vielen Dank.
Danke dir.
Schöne Woche. Ja. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaltet habt, zugehört habt. Wie ich immer gern zum Schluss sage, gerne liken, bewerten, weiterleiten. Denn je mehr Leute das den Podcast hören, desto besser für David, desto besser für mich, Eigennutz, ja. Aber desto besser für die gesamte Impact-Szene, die wir ja mit Impact Insider ja vertreten. Wir wollen ja ein bisschen auch Inspiration bieten, ja, eine Bühne für Gründer, Gründerinnen für wie Robin, aber auch Inspiration für andere Gründer, Gründerinnen, auch vor allem auch junge Leute, die Gründer werden wollen oder Gründerinnen. Nicht jeden Scheiß zu gründen, sage ich mal offen, sondern irgendwas mit Impact zu machen. Und dafür stehen wir ein. Also vielen Dank, Robin. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.